Fußball ist der schönste Sport, den es gibt. Und ich habe also alles andere versucht, Golf und Tennis und so. Kein Vergleich. Im Fußball hast du alles. Da geht's zur Sache, da kannst du schon mal schimpfen, kannst du schon mal einen umhauen.
Erster FC Köln, der Podcast.
Uwe Rath, immer der Anspielpunkt mit den guten Ideen.
Es ist Zeit für die Sommerpause, aber nur für unsere Spieler, nicht für unsere Kanäle, für unseren Content, denn wir gehen rein in die nächste Podcast-Folge mit einem absolut besonderen Gast. Er spielte den Ball, als hätte er die Zeit angehalten, mit einem ersten Kontakt, der auch aussah wie gemalt, ein Dirigent im Mittelfeld, Rekordspieler beim FC, Weltmeister mit der DFB 11 und einer der ganz wenigen, die ihr gesamtes Fußballleben einem einzigen Verein gewidmet haben. Kein Mann für unbedingt große Gesten, aber für umso größere Momente. Ein Spielmacher, der den Rhythmus bestimmte und dem Spiel seinen eigenen Klang gegeben hat. Lasst uns Platz nehmen in der ersten Reihe für ein Gespräch mit jemandem, der den Fußball nicht nur gespielt, sondern auch geprägt hat. Club-Ikone Wolfgang Overath ist da. Ich freue mich sehr. Guten Tag.
Zurück.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben in einem vollen Terminkalender, wie ich schon gelernt habe. Und wir feiern heute Premiere extra für Sie, denn wir haben bis jetzt immer nur im Geißbockheim aufgenommen und zum ersten Mal sind wir auswärts mit unseren Mikrofonen bei Ihnen im Büro im schönen Troisdorf. Und ich sehe schon drei Telefone, ein Handy. Wie wahrscheinlich ist es, dass hier gleich zwischendrin auch mal das Telefon klingelt?
Da kannst du dir vorstellen, wie viel Glück du gehabt hast, dass du überhaupt zu diesem Interview gekommen bist.
Zieht da immer noch der Name 1. FC Köln oder war ich einfach grundsympathisch?
Wenn man sein Leben lang nur für einen Club gespielt hat, gibt es nur diesen einen Club. Es gibt nur diesen einen Club und ich sage immer wieder, sollten wir mal in die Amateurliga runtergehen, dann würde ich auch nicht zu einem anderen Club gehen. Ich würde immer, ob ich dann zu den Spielen hingehen würde, das ist was anderes. Aber der Club wird immer mein Club bleiben und wenn mir Bayer Leverkusen eine Ehrenkarte fürs ganze Jahr und alles schenken würde oder irgendein anderer Verein. Ich glaube, wenn man das so gemacht hat und erlebt hat wie ich, mit einem Club, mit meinem Club, Region, hier bin ich groß geworden, der muss einfach sich so verhalten und kann nicht anders. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich morgen oder übermorgen großer Fan von dem oder jenem Club wäre. Geht nicht. Es ist mein Club und leide mit und freue mich. Und aber das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Nein.
Das sind schon wunderbare Worte, wo wir ganz in Ruhe gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen wollen. Wie sind wir zum FC gekommen? Warum bedeutet der Verein so viel? Bei uns im Podcast haben wir eine erste Rubrik, mit der wir gerne starten wollen. Das ist die Startelf. Ja. Warum die Startelf? Weil wir 11 Entweder-Oder-Fragen zu Beginn haben.
Die Startelf.
Du kannst ja mal anfangen, dann werden wir mal sehen, ob der Antwort noch ist.
Ich probiere es mal am Anfang mit Müngersdorfer Stadion oder Wembley.
Da fängst du schon mit einer schweren Frage an. Also Müngersdorf ist meine Heimat und Wembley ist ein Riesenerlebnis. Ich habe in der Schülernationalmannschaft mit 12 oder 13 Jahren in Wembley gespielt. Und mit der deutschen Jugendschülernationalmannschaft und habe das Endspiel dann gemacht gegen die Engländer 66. Und ganz tolles Publikum und tolle Menschen, die Engländer. Aber ich würde mich letzten Endes, glaube ich, für mein Stadion in Köln entschließen oder würde mich dazu bekennen, dass das meins ist.
Ja. Das ist die Heimat. Anstoß um 15.30 Uhr oder lieber Flutlicht um 20 Uhr?
Das kommt drauf an. Im Sommer sind Flutlichtspiele natürlich schöner, wenn es schön warm ist und man kann, es ist noch relativ hell. Von der Motivation her sind Flutlichtspiele natürlich immer schöner, weil das irgendwo mehr Feuer bringt. Aber ich glaube, das kann man nicht sagen, entweder das eine oder das andere. Ich glaube, wenn es um alles geht, ist vielleicht so ein Flutlichtspiel noch mehr Feuer drin, ja.
Bisschen knisternde Atmosphäre noch. Sie haben beide Titel gewonnen. Welcher ist der größere, DFB-Pokal oder die Bundesliga-Meisterschaft?
Ich denke, dass die Meisterschaft für einen Club immer das Absolute ist. Pokal, wir waren ja auch in meiner Zeit 4 oder 5 Mal, glaube ich, im Pokal-Endspiel, haben dann verloren. Das ist aber bei weitem nicht so bitter, wie wenn du eben nicht Meister wärst, ne?
Kölsch oder Cola?
Bier ist nicht meine Welt.
Nicht die Welt? Nee. Ist pures Wasser oder dann lieber ein Gläschen Wein? Wasser, oder wie können Wasser. Sie, wie feiern Sie denn, wenn Sie hier die Bundesliga-Meisterschale?
Ich brauche keinen Alkohol, um zu feiern. Nein, brauche ich nicht. Wenn ich mal essen gehe, dann trinke ich schon mal ein Glas Rotwein wegen dem, der dann neben mir sitzt oder mir gegenüber. Damit er eben das Gefühl hat, so und so, wenn er sich ein Glas Wein bestellt oder was auch immer. Aber Bier, das war überhaupt nicht meine Welt.
Waren Sie denn ein Typ, wenn jetzt Bundesliga-Meisterschaft gerade frisch gewonnen, ja. Ich greife jetzt schon ein bisschen vor, wie haben Sie denn gefeiert? Haben Sie sich dann auf die Couch gesetzt und in Ruhe gegessen oder gab es noch?
Ach, wir hatten natürlich auch große Empfänge und alles, sind aber 50 Jahre oder wie viel her? Nein, und da kann man sich nicht mehr so genau dran erinnern. Wir haben schon toll gefeiert, aber da muss ja kein Alkohol dabei sein.
Nee, das stimmt. Aber wie haben Sie dann gefeiert? Was war Ihre Art zu feiern? Wurde gesungen?
Keiner, der vorangeht und macht jetzt hier die große Ansage und so. Nee.
Okay, kommen wir vielleicht nochmal später zurück zu den Titeln. Ich habe eine nächste schwere Frage. Das ist Günter Netzer oder Franz Beckenbauer?
Verstehe die Frage nicht ganz. Wir zwei oder wir drei, ich mit Netzer und Beckenbauer, wir haben und hatten eine sehr enge Freundschaft. Franz ist der einzige Spieler mit mir zusammen, der 3 WMs gespielt hat. England 2., Mexiko 3. und Deutschland dann 1.
Der krönende Abschluss 74.
Und wir sind, oder ich habe ihn in diesem Wettbewerb ja schlagen können sogar, weil wir beide waren die einzigen Spieler, die vom Auto her in England angefangen haben, dann eben bis zu die 8 Jahre dann bei allen 3 WMs dabei waren. Und vor allen Dingen wir waren die einzigen, die alle Spiele gemacht haben. Alle. Aber der Franz hat 1 weniger und deshalb habe ich ihn da geschlagen. Bei den ersten beiden WMs zusammen geschlafen. Wir waren gut befreundet. Wir haben über alles geredet und so. Franz war absolut größter Fußballer, den die Deutschen je hatten. Und es wird lange dauern, bis so ein junger Mann wiederkommt. Ja, und Günther, mit dem bin ich genauso befreundet. Wir telefonieren alle 14 Tage. Und da ist die Situation etwas schwieriger für ihn und für mich, weil da gab es ja auch nur diese eine Position, entweder eine oder der andere.
Die
und,
klassische 10, um die Sie da duelliert haben, ne?
Ja, es gab keine andere Funktion. Ich konnte keine andere Position spielen und er auch nicht. Und 66 war er noch nicht so weit. Ich glaube, da waren die noch mit Gladbach sogar in der 2. Liga oder gerade aufgestiegen. 70, glaube ich, war er verletzt, der Günther. Der hat sich riesig gefreut mit mir, weil ich wirklich da ein sehr gutes Turnier gespielt habe in Mexiko. Mein Bestes, glaube ich.
Und 74, das sagen viele. Sie sind ja auch Spieler des Turniers geworden, wenn ich das richtig erinnere. Ja.
Und 74, das war so, 72 war die erste Europameisterschaft und der Günther war 70 verletzt, glaube ich, hatte also noch kein WM-Turnier gespielt, 66 und 70 auch nicht, und ging dann nach Real Madrid. Und viele von euren Kollegen, viele Journalisten wollten dann jetzt auch gerne den Günther mal in der Position sehen, ne? Und durch meine aber sehr starke WM in Mexiko habe ich eigentlich immer nur so gedacht, 66 bist du nur gelaufen, da warst du jung, da war dir alles egal, nur laufen und gewinnen. 17 Mexiko war meine Beste, immer Dritter geworden, jetzt war ich Zweiter und Dritter.
Mhm, und da fehlt
für
was.
Für mich war klar, du musst Erster werden. Mir war immer klar, der Zweite oder Dritte, der wird schnell vergessen. Aber der Weltmeister, der bleibt. Und für mich war 100%, ich musste spielen. Und dann gab es diese Europameisterschaft 72.
Da haben wir dann erste Telefon klingeln. Ja. Es hat nicht lange gedauert.
Ich mach das Ding mal aus. Und ich bin zu dem Lehrgang gefahren nach Karlsruhe, glaube ich. Schöneck heißt das Ding, glaube ich.
Mhm.
Bin hingefahren. Das war die erste Europameisterschaft. Nicht zu vergleichen mit der heutigen. Die steht ja im Grunde genommen auf einer Ebene mit einer WM heute.
Ja.
Damals waren da, glaube ich, 5 Mannschaften, die Europameisterschaft ausgespielt haben. Das lief so am Rande, waren so ziemlich unbedeutend. Fahr da hin und da kommt der Lange schön und sagt...
Bundestrainer damals.
Sagt, ich will euch beide spielen lassen. Und dann sag ich, schön, ich habe einen Leistenbruch und ich hatte einen Ansatz von einem Leistenbruch. Das ist ja hier nicht so wichtig, so eine Europameisterschaft. Ich lasse mir den operieren, damit ich 74 dann spielen kann. Da war er zwar nicht von angetan, aber ich habe ihm dann gesagt, nee, also ich würde lieber mir den Leistenbruch operieren lassen. Und dann lief diese Europameisterschaft und der Günther war überragend. Der beste Spieler hat überragend gespielt. Und desto mehr Leute kamen natürlich und haben gesagt, jetzt muss der Netzer aber mal dran. Ne? Und das war so anderthalb oder 2 Jahre, glaube ich, vor dem, ja, 2 Jahre vor dem WM-Turnier. Und ich hatte überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Ne? Weil die alle gegen mich waren. Dann haben wir Trainingsspiele mit der Nationalmannschaft gemacht, glaube ich, Argentinien, Jugoslawien, verloren. Und der Günther, der war bei Real Madrid und die haben ihn nicht freigestellt. Und ich habe so grausam schlecht gespielt. Ne? Boah, kein Selbstvertrauen und nix. Und dann war so 4-5 Wochen vor der WM. Also wirklich, dieses Jahr oder wie lange es auch immer war, war grausam schlecht von mir. Ich hatte kein Selbstvertrauen und gar nichts mehr. Und dann rief der Lange schon 4 Wochen vor dem Turnier an und sagte, ja, wie es aussieht und so. Ich sagte, erzählen Sie doch. Wir lesen doch Zeitungen, was hier los ist. Ne?
Ja, ja.
Sag ich, ich weiß noch nicht, ob ich komme. Und das hat er aber nicht beantwortet. Er hat also dann nicht gesagt, du musst, aber auch nicht gesagt, ja, dann bleibst du eben weg. Ne? Ja, und dann gingen die letzten 4 Wochen genauso weiter. Auswärts war es noch viel schlimmer. In Köln, die Leute haben dann versucht, die hatten das alle so auch so mitbekommen, auch über die Medien. Da haben die mich unterstützt, wie so, wenn ich 5 Meter einen Pass gespielt habe, haben die Theater gemacht, so, ne, in Köln. Mhm. Aber wenn ich dann woanders hinkam, ging sofort Overhead raus und so, ne. Dann, aber ich war viel zu heiß auf dieses Turnier, weil ich eben, wie eben schon gesagt, 2., 3, schön, aber ja,
da fahr der ich Titel dahin, musste her.
Bin ich dahin nach Malente und Fernseher und Zeitungen lagen noch im Zimmer und der Fernseher stand da, Kiste weggetan, keine Zeitung mehr gelesen, nichts mehr. Montagtraining, das kann man sich, wenn man Laie ist, überhaupt nicht vorstellen. Auf einmal ging das wie, als wenn ein Schlüssel rumdreht. Auf einmal ging alles. Doppelpässe, Tore gemacht. Lief alles. Alles. Ich denke, was ist denn hier? Ich war selbst überrascht.
Selber überrascht gewesen.
Vor mir.
Ja.
Ne? Und hab gedacht, das geht halt nicht. Ja, und dann haben wir, hat der Lange schön gesagt, ja, klar, du spielst. Und der Günther kam auch von Real Madrid. Und ich glaube, der war auch noch nicht so 100% fit. Die hatten vielleicht nicht so ein hartes Training wie wir hier in Deutschland. Und dann kam Australien, ne? Spiel lief katastrophal für uns, für die gesamte Mannschaft. Ich hatte so ein bisschen, in der Hauptzeit hat er lange schon mich dann gefragt. Was ist? Ja, so ein bisschen. Ich wusste genau, was passieren würde. Wenn ich jetzt rausgehen würde und der Günther kommt auf den Platz und haut einen Freistoß rein oder spielt überragend, wäre für mich das Turnier zu Ende gewesen. So eng hängt das dann immer zusammen. Ne? Und dann so eine Viertelstunde vor Schluss steht er lange schon wieder da und dann sag ich, ja, ich hatte dann auch keinen Bock für mich. Ich denke, wenn es jetzt eben nicht mehr klappt, dann hast du Pech gehabt. Ne? War mir aber über die Schwere, war ich mir im Klaren, dass das eine ganz schwierige Situation werden könnte mit meinem Weltmeistertitel. Ne?
Am Ende soll es ja gereicht haben.
Dann kommt er rein und dann macht er ein Tor, das war Sparwasser oder was, der macht ein Tor. Und wir verlieren mit dem Günther dann. Ich sag nochmal, ich bin mir sicher, der war dann auch wieder in besserer Form. Wenn der Günther zur Hauptzeit oder was gekommen wäre und er hätte gut gespielt und wir hätten gewonnen, wäre möglicherweise für mich Ende des Turniers gewesen.
Also die Frage Franz Beckenbauer oder Günther Netzer lässt sich nicht so leicht beantworten, merke ich schon. Das kann man nicht.
Die ganze Zeit immer ein super Verhältnis gehabt und habe das heute mit dem Günther noch. Und ich stehe beiden gleich, in gleicher Nähe. Wir kamen gut aus, nur das eine war, ich hatte mit ihm zu kämpfen um eine Position, ja. Während Franz und ich. Wir haben in den 18 oder mehr Länderspiele zusammen gemacht, ohne um eine Position zu kämpfen. Ne?
Dann buchen wir da mal ein Unentschieden ein. Vor allen Dingen diese Karriere bis zu dem Weltmeistertitel. Die fing ja hier in der Nähe an, in Siegburg, paar wenige Kilometer von Troisdorf. Ich sag mal eine halbe Autostunde bis nach Köln.
Ja.
Und Sie waren das jüngste von 8 Geschwistern. Wie kam da der Fußball in Ihr Leben? War das eine wichtige Rolle, da sich vielleicht auch als Jüngster durchzusetzen?
Also ich weiß, dass der Älteste, der soll ein guter Fußballer gewesen sein. Da hatten meine Eltern noch Geld, dann haben sie den zum Gymnasium geschickt, der Erste.
Mhm. Der ist wie viele Jahre älter?
Ja, weiß ich nicht, kann man mal irgendwo...
10 Jahre, immer mindestens.
Da kam ja noch 8 hinterher, 7 hinterher.
Ja, ja.
Und das sollen gut, so habe ich mal gehört von meinen Brüdern dann, glaube ich, oder mein Vater vielleicht, ich weiß nicht. Und der hat Abitur gemacht, hat angefangen Medizin zu studieren und wurde nach Russland eingezogen, war Krieg, Russland. Und ist dann nie mehr wiedergekommen.
Mhm.
Die anderen, einer hat auch ein bisschen gespielt, aber der konnte nichts. Ne? Und Fußball war aber schon in der Phase das Optimum für junge Leute. Ne? Wir spielten in Siegburg, wir hatten da so ein Reihenhaus. Wir spielten da von 2 Uhr an mittags bis um 6 Fußball.
Auf der Straße oder war da ein Bolzplatz?
Da gab es keine Autos, ja. Und wir kamen da gar nicht vorbei. Ne?
Und wer hatte ja den Ball? Sie oder? Das war ja auch selten damals. Es gab
einen Ball, der manchmal aus Stoff war, weil kein anderer Ball da war. Oder so ein Autolederbau. Ne? Wenn du den gegen den Kopf gekriegt hast, Kopfschmerzen bekommen. Ne? Das war, Fußball war, ja, alles. Und dann haben sie mich aufs Gymnasium als Letzten wieder geschickt, der dann eben für einen Beruf arbeiten, vernünftige Basis schaffen sollte. Und dann kam das Angebot vom FC, 63, glaube ich, ein Jahr vor Beginn der Bundesliga. Dann kamen die an und ich war kurz vorm Abitur.
So, und dann stellte sich die Frage.
Und der arme Kerl, ne, der
machen ist, Sie weiter mit Schule oder
der,
nicht?
Der arme Kerl ist fast verrückt geworden. Ne?
Ihr Vater.
Geld, ja, klar, das ja. Bisschen Geld, was sie hatten, haben sie da investiert. Und ich sag einfach, ohne einen Beruf zu haben, denn Profifußball kannte keiner damals. Gab's nicht. Der hatte ja Angst und denkt, wenn der sich morgen verletzt oder irgendwo, dann hat er keinen Beruf. Und der hat gelitten und gelitten und Ich habe dann für ihn, wie ich beim FC angefangen habe, war der Kaufhof unser Hauptsponsor. Und da habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht.
Neben dann dem...
Neben dem Ding, aber das war... Ich war einmal im Jahr ungefähr da oder zweimal oder was. Aber ich habe die Prüfung auch dann abgeschlossen.
Also zumindest was in der Tasche gehabt, wie man so schön sagt.
Ja, er war froh. Er war froh und war happy, dass ich einen Beruf hatte. Ja, und dann hat er so, wir hatten ja von Anfang an, ich habe ein Jahr dann nur trainiert beim FC mit den absoluten Granaten, Schäfer, Schnellinger, Sturm und wie die alle hießen.
Kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ich würde gerne erstmal wissen, wie kam denn der FC auf Sie zu? Spricht er Sie dann an und sagt übrigens, kommen Sie mal vorbei zum Training?
Ich habe zwei Jahre in dieser Jugendnationalmannschaft gespielt. Da war
so eine Art Schulnationalmannschaft? Was? Oder ist das so eine Art Schulmannschaft?
Nee, vom DFB gab es schon immer diese UEFA-Turniere früher.
Okay, also so Junioren.
Einmal in Portugal und einmal in Rumänien. Und da kommen natürlich auch schon damals, die ein bisschen schlau waren, die haben dann schon da geguckt. Ne? Und deshalb, irgendwann kam der hieß Pelzer, ich glaube Richard Pelzer. Mhm. Der kam dann und hat dann gesagt, so und so. Und ich hatte andere Angebote.
Von? Wer war da noch?
Dortmund und ich glaube Leverkusen.
Wahrscheinlich also Leverkusen, Viktoria Köln vielleicht
ja,
sogar
weiß
auch.
Nicht, aber war ein Teil an. Es gab ja keinen Manager und sowas.
Ja, ja,
die
genau.
Die kamen dann sofort auf dich zu. Ne?
Deswegen frage ich. Also dann wurden Sie gefragt, hey, wir wollen Sie unterschreiben.
Ja, der kam dann, FC war... Damals war der FC zu meiner Zeit oder sogar in der Zeit voraus... Da die zwei, drei Jahre sind wir ja vorher Meister geworden. Der war wie Bayern München heute. Wir waren den anderen meilenweit voraus. Mhm. Na, boah, der Franz Krämer war absolut der Größte. Der hatte wirklich so viel Ahnung von den Dingen und der sah so viele Sachen. Der hat ein Geistbockheim gebaut, das heute noch wunderbar ist. Wenn wir irgendwo hinfuhren zu einem Auswärtsspiel, musste sich manchmal in der Garage umziehen.
Ja.
Ja, so war der Unterschied.
Wie war die erste Begegnung mit Franz Krämer von Ihnen?
Ja, das war schon eine Figur, sage ich dir.
Ja.
Ich habe trainiert, also habe dann mit der ersten Mannschaft ein Jahr trainiert mit dem Wolfgang Weber, wir zwei.
Ihr zwei wurde verpflichtet.
Ich habe trainiert und war auch damals schon frech. Ich hatte einen alten Kamangia, hatten sie mir gegeben. Zum Fahren. Ja. Da war damals ein passables Auto, kam und ja. Dann habe ich 200 D-Mark, aber erst seitdem ich dann spielte, vorher nicht. Ne?
Sie waren ja ein Jahr dann gesperrt, das muss man vielleicht auch mal erklären. Weil man hat, sie kam vom Amateurclub, Siegburger SV. Und dann war die Regel, wenn sie zum Lizenzclub, zum Proficlub wechseln.
Um die Amateure zu schützen, musste wohl sein gesperrt. Ne?
Undenkbar heute.
Ja, und dann haben sie Kohle vom FC bekommen. Ne? Und ich habe dann da ein Jahr mittrainiert, fresh und hab mir alles zugetraut. Ich hatte keine Angst und so. Ja, und dann begann die Bundesliga, haben sie einen Vertrag gemacht.
200, auch Franz Krämer hier, ne? Der die leitende Figur.
200 D-Mark pro Monat. Das war also 3,64. War viel Geld. Meiner Meinung. 250 Siegprämie. Da wir alles gewonnen haben. Ich habe in der ersten Saison alle Spiele gemacht, alle, vom ersten bis zum letzten. Nach 4 oder 5 Spielen wurde ich Nationalspieler.
Erstes Bundesliga-Tor der FC-Geschichte geschossen, ja, muss man auch dazu sagen, ganz genau. Wie war das? Ich möchte nochmal über Franz Krämer sprechen, weil das ist ja so eine Club-Ikone, den kenne auch ich.
Granaten,
wie war das bei dem im Büro?
Du hattest Angst und so, ne?
Echt?
Ja, klar. Ich habe trainiert da am Anfang und habe den Wagen dahingestellt und bin am Trainieren und auf einmal kommt er zum Trainingsplatz. Ich denke, was will der dann? Dann habe ich nicht weiter aufgegangen, muss ich raus.
Ranzitiert.
Muss raus und dann sagt er, ist das dein Wagen auf meinem Platz? Uff. Ich sage, ja, weiß ich nicht. Das ist mein Platz. Den Wagen stellst du sofort weg. Sie den Wagen wegfahren. Da hat er seinen Wagen da hinstellen können.
Also das Training haben sie unterbrochen, damit
dann
sie...
Dann weiß ich nicht mehr, ob nach Training oder sofort. Dann weiß ich nicht mehr genau. Aber das war Franz Krämer, wenn der was sagte. Wir waren am abends am Spiel am Essen. Und dann gab's Suppe. Und dann konnten ein paar dann nicht mit umgehen. Dann stand er auf und sagt, pass mal auf, Jungs. Die Suppe, da sind zwei Henkel dran. Die wird so, kann man trinken, aber wenn die nicht dran sind, dann müsst ihr die mit dem Löffel alle essen und so. Der war über allen Dingen stand er. Ja, das war wirklich der größte Verlust für den FC, der passieren konnte, dass er so früh gestorben ist. Ne?
Haben Sie noch einen, wenn Sie einen Dialog nochmal mit ihm fragen, gibt's da irgendeinen Satz, den der Ihnen mitgegeben hat, der irgendwie kleben geblieben ist?
Nein, der war ja clever. Der hatte zuerst, die wussten ja auch nicht, ob ich das schaffen würde. Auto, den Auto kam an Ginger, 200, 250 und ich glaube 4.000 oder 5.000 D-Mark Handgeld. Und dann habe ich ja Tore gemacht, da gegen Saarbrücken und alles. Und gut, sofort Nationalspieler.
Als 20-Jähriger, das war damals ja, sehr jung, ne? Oder sogar 19 noch. 19. Ja.
Und dann rief er an, du morgen kommst zu mir. Das war eine große Ehre, wenn du zu ihm kommen durftest. Ne? Und dann bin ich dahin.
Das voller war, Demut? Ja, Angst. Wie war der Puls?
Aber ich hatte jetzt 3-4 große Spiele schon und war schon ein bisschen mutiger. Und da kam er und sagte, gab ja keinen Manager für die Spieler. Und er sagte, pass auf, wir machen das in 2 Jahren, 4 Jahren. Und okay. Ich null Ahnung. Ich war ganz happy und hab gedacht, boah, war ein feiner Kerl, der würde den Vertrag verlängern. Ne? Heute wollte ich sagen, nee, Meister, warte mal ab. Ne? Und sofort 4 Jahre und dann hat er, glaube ich, dann anstatt 5, 6 oder 7 Tonnen, und dann war das Ding erledigt. Bei ihm zu Hause ging innerhalb von 20 Minuten. Das war so ein richtiger
der Boss.
Das war schon ein toller Mann, ja.
Und dann haben Sie eben schon die Mitspieler aufgezählt. Also Sie als Wolfgang Weber und Sie kommen dann als junge Burschen, als 19-Jährige.
Ganz die einzigen Jungen, die dann kamen.
So, ne? Und dann ist da, sagen wir mal, nehmen wir direkt Hans Schäfer, die Spielerfigur des ersten FC Köln schlechthin. Und plötzlich ist das Ihr Doppelpasspartner, Ihr, mit dem Sie im Eckchen 5 gegen 2 spielen?
Hans war sehr fair. Hans war ja ein Spieler, der zuerst bei der WM in der Schweiz ja links außen gespielt hat. Mhm. Das war also jetzt keiner, der ein Spielmacher war, sondern mehr einer, der schnell war und flanken konnte und Tore machen konnte. Und dann kam ich zu ihm ins Mittelfeld, wir beide dann, ne? Und er hat mir sehr geholfen, ne? Der konnte Druck machen und komm heiß und mach und tu. Aber immer fair, der Hans hat mir sehr, sehr geholfen. Da hätte auch denken können, guck mal, der Junge kommt da, den muss man mal ein bisschen kurz halten, ja. Ne? Und nein, Hans war da zu meiner Zeit oder zu der damaligen Zeit der größte Spieler, den der FC hatte. Nein, der stand über allen anderen. Und er war clever, so in seiner ganzen Art, Sohle drüber und auch so was. Boah, war schon abgewichster Fußballer, ja. Ganz viel von lernen.
Wie war die erste Trainingseinheit für Sie? Waren Sie da auch nochmal echt aufgeregt oder ging es nur um Fußball?
Die hatten da nach den ersten Trainingstagen, glaube ich, auch nicht so viel Angst vor mir. Die haben gedacht, da kommt ein 18- oder 19-Jähriger. Da war ja ganz neu, dass die Vereine diesen Weg gingen. Ne? Nein, also das war alles super. Die haben ja auch dann, ich habe ja, glaube ich, in den ersten 10 Spielen oder was, 7, 8 Tore gemacht, wurde sofort ein Nationalspieler. Dann kannst du natürlich auch schon so anders behandelt. Ist doch klar, ne?
Wenn ich heute mit unseren aktuellen Spielern spreche, dann ist immer das Credo, die Kabine ist heilig. Mannschaftskabine ist total wichtig für Florian Kainz, dass das als Rückzugsort ist. Was waren bei Ihnen die Themen, wenn Sie dann mit Hans Schäfer und Co. in die Kabine gingen? Worüber wird da so gesprochen? Gar nichts mit am Hut.
Da war ein Spieler wie ich, der war besser als ich. Aber wir spielen zusammen in einer Mannschaft. Und da ging es auch nach dem Spiel oder so und auch schon ab und zu mal zur Sache. Andere Zeit.
Aber was waren die Themen in der Kabine? Hat man da gar nicht so, ach, was macht die Familie? Oder?
Ach,
Quatsch. Nee, ach so, ja, okay.
Da wird doch nicht mehr drüber geredet. Da musst du dich konzentrieren auf das Spiel.
Ich meine jetzt nach dem Training zum Beispiel.
Nach dem Spiel hast du über das Spiel gesprochen.
Okay.
Wenn du gewonnen hast, war alles gut. Und wenn du verloren hast, dann ging es los. Ja, was haben wir denn da gemacht? Und was hast du denn da gemacht? Das wurde schon diskutiert darüber. Ne? Und der Hans war die Führungsperson beim FC in dieser Zeit.
Haben Sie noch einen Dialog mit dem vor Augen? Oder ist das einfach ein Gefühl, dass er immer da war?
Die Sätze alle behaupten. Nein. Ich bin mit dem Hans Glänz und habe viel von ihm gelernt. Und ich weiß gar nicht, wie lange hat er noch gespielt? 2-3 Jahre.
Mhm.
Und dann war seine Zeit ja auch vorbei, ne?
Sagen wir mal, jetzt ein normales Training unter der Woche im Sommer und da nach dem Training, darauf wollte ich hinaus, jetzt wurde zusammen geduscht, da wurde ja in der Kabine auch miteinander geschnackt. Was waren da so die Themen, wenn mal Zeit war?
Da waren alle froh, dass er wieder schnell nach Hause kommt.
Okay.
Manche hätten sich dann noch eine halbe Stunde unterhalten.
Davon wäre ich jetzt ausgegangen, ja?
Nein.
Okay, da war Zeit. So, dann waren wir schon bei Siegburg, dann ihre ersten Einheiten beim 1. FC Köln. Und dann das erste Bundesligaspiel. Auch da wieder die Ruhe weg, Wolfgang Overath.
Weißt du, mit dem Wissen von heute wäre ich wahrscheinlich nervös gewesen. Ne? Aber damals... Es konnte sich ja keiner richtig vorstellen, was ist das, Profifußball? Vor allen Dingen, wenn man so jung ist. Ne? Mhm. Und es läuft oder es läuft nicht. Und wir haben das Glück gehabt, wir haben in der ersten Bundesliga-Saison alle an die Wand gespielt. Wir hatten keine Chance. Wir hatten Trikots von Dior.
Mhm.
Ganz weiß, der war ganz neu. Die meisten Vereine spielen so mit Kartoffeltrikots, so die bunten und auch so was noch. Und der Franz Krämer, Dior und so. Und Geisbockheim, das war für die, was ist denn hier? Für die anderen Menschen, die dahin kamen. Ne? Also wir waren, und wir haben dann auch die Bundesliga beherrscht, ja.
Also es war Ihnen nicht bewusst, was das für eine Tragweite hat, dass wir jetzt eine einheitliche deutsche Bundesliga haben.
Nee, also ich wurde einfach nur bei dem, so glaubte ich und so war es ja dann auch für mich, größten Club, da hätte ich gerne gespielt. Und da bin ich auch hingegangen. Ne? Und alles andere, heute oder Zeit Netz und mir da in diesem Theater vor der WM, ja, da machst du dir natürlich viel zu viele Gedanken. Aber wenn du jung bist, 18, 19 und bist ein bisschen kritisch und sagst, boah, ja, packst du, dann geht das. Ne, da hast du aber nicht viele andere Gedanken, so und so. Du willst einfach nur spielen und gewinnen. Na?
Am Ende, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, Freundschafts- und Pflichtspiele für den 1. FC Köln 765. Sie haben nie den 1. FC Köln verlassen. Ja. Warum eigentlich nicht?
Ah, da gibt's mehrere Gründe.
Wir haben Zeit. Erstens.
So viel kannst du gar nicht senden. Deshalb hören wir jetzt mal langsam auf. Also Situation war so, bin hier geboren, hab eine Frau dann kennengelernt, die auch von hier war. Dann habe ich angefangen mit dem Fußball. Ein paar Jahre danach haben wir geheiratet. Und das ist eben anders als heute. Mhm. Dann haben wir 10 Jahre bei den Schwiegereltern gewohnt. Die wohnten unten und wir waren erste Etage und Dachgeschoss, Kinder zum Schlafen. Und das war eine ganz andere Zeit. Ne? Und
in Köln aber oder hier dann immer noch?
Trostorf. Das Elternhaus von meiner Frau war in Trostorf.
Ja, okay.
Und das war eine andere Zeit, ne? Und und dann kam die erste schwierige Situation. Ich habe mit 19 das erste 6-Familienhaus gebaut und dann immer weiter. Und da bin ich dann, komme ich nochmal zurück. Damals, mein Vater war ziemlich niedergeschlagen und alles. Der arme Kerl hat viel geleistet. Der war in 2 Weltkriegen, musst du dir mal vorstellen. Mhm. 2 Weltkriegen. Mhm. Und meine Mutter mit 6, 7, 8 Kindern im Haus und dann immer Alarm, Alarm. Diese Frau hat 6 Kinder. Der war nur im Krieg und sie hat die Kinder 6 oder 7 oder wie viel großgezogen. Im Krieg. Und dann höre ich heute manchmal von Leuten, ja, das ist alles so schwer, was die geleistet hat, diese Generation. Ne? Ja, und dann habe angefangen zu bauen und nachdem ich ein paar Sachen hatte, so 3, 4, 5 Jahre, ein paar Häuser und glaube ich auch eine Halle oder sowas, weil mir das auch Spaß gemacht hat, bin ich mit ihm, mit meinem Vater, hab gesagt, komm mal, ich wusste, das nervte ihn, drückte immer noch.
Weil der Junge hatte ja die Schule abgebrochen.
Ja, ganz genau. Ne? Und sag ich, komm mal mit. Und dann habe ich ihn dann rund gefahren, habe ihm ein bisschen gezeigt. Und da kam ins Auto, da kam ihm die Tränen. Ja. Und das Bild vergisst du nie, ne, von dem Vater. Der war in dem Moment aus allem raus. Ne? Der war dann happy, so und so, dem geht's gut. Aber das hat ihn jahrelang zugesetzt. Gut, du hast gefragt, warum ich hier geblieben bin. Erstens bin ich Rheinländer, fühle mich wohl hier immer, mein Leben lang. Ich habe alle Freunde, alles so. Der erste schwierige Punkt war,
vermutlich 68, als sie fast abgestiegen wären, überraschenderweise beim ersten FC Köln.
Nürnberg, ne?
Mhm.
Der gegen uns gespielt hat.
Nürnberg, das war der erste FC Nürnberg.
Ja. Die waren Meister geworden mit Merkel im Jahr vorher.
Und sind dann runtergegangen und sie haben sich am letzten Spieltag.
Endspiel bei uns.
Ja.
Und wenn wir das Spiel verloren hätten, hätte ich gehen müssen. Weil damals, da war ich schon Nationalspieler, nach der WM in England, damals war es so, in der zweiten Liga konntest du in der Nationalmannschaft spielen. Es ist keine Chance gehabt. Ne? Und ich habe große, viele Angebote gehabt, hier aus Belgien, Holland, überall, wo etwas möglich war.
Bei welchem Verein haben Sie kurz überlegt? War das
bei
irgendwie
keinem.
Bei keinem?
Zuerst mal keinen. Und dann kam das Spiel, dann habe ich das erste Tor gemacht.
Eigentlich auch ein Schicksalsspiel für sie selber,
ganz
ne?
Ganz genau, ganz genau. Ich war mit vielen Leuten im Gespräch. Ja, und dann haben wir gewonnen und sind drin geblieben. Und im nächsten Jahr haben wir 10 oder 15 Spiele, glaube ich, ganz vorne gestanden. Wir hatten also eine gute Mannschaft. Und deshalb bin ich also auch dann da geblieben. Und der zweite schwierige Punkt war, wie ich mit dem Weißweiler den Stress hatte.
Na klar,
hatte.
Ja, das war dann gegen Ende der aktiven Karriere.
Da war ich 33, da habe ich gesagt, so und so, mit dem machst du das nicht mehr. Ne? Hat keinen Zweck. War ein überragender Trainer, der wirklich unerhört gut war und viel Ahnung hatte, aber menschlich passte das überhaupt nicht. Ne? Da können wir ein Buch drüber schreiben, aber da wollen wir dann heute nicht weiter aufschlagen. Das Blut.
So viel Zeit haben wir nicht, haben Sie schon gesagt.
Dann habe ich gesagt, ich höre auf, obwohl ich noch, glaube ich, 2 oder 3 Jahre Vertrag hatte. Ich habe von mir aufgehört. Damals gab es den Präsidenten Peter Weyand. Der war der Präsident und der hat dann alles versucht, mich umzudrehen. Ich sage, nee, ich spiele nicht mehr hier, geht nicht mehr.
Aber war das dann nie eine Option? Ich weiß nicht, wer angerufen hat, wenn mal Real Madrid anruft, FC Barcelona, Manchester United.
Ich war ja 33 schon. Ja. Ich hatte vorher große Angebote gehabt. Und da kamen natürlich auch Vereine, aber nicht in der Kategorie. Und dann, ich wollte aber nicht mehr. Mir ging es finanziell ganz passabel. Ich hatte genug gesorgt und so. Und dann kam der Eigentümer von Chicago Sings. Die spielten in der American Soccer League.
Mhm.
Der war, Boss, der war ein Terminbörse. Lee Stern. Der kam heruntergeflogen. Und hat mir für, ich glaube, 3 Jahre plus 1 Jahr Option, 3 oder 4 Jahre, so viel Geld geboten, wie ich in den 10 Jahren oder wie viel haben wir beim FC zusammen verdient habe. So viel Geld auf einmal.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Dann bin ich immer mit denen, oder wir sind essen gegangen und meiner war dann auch dabei. Und dann fing der wieder an und legte noch was drauf und so. Und dann hat meiner dann gesagt, nee, weißt du, wenn du da runter willst, ich bleibe hier bei meinen Eltern mit den Kindern, dann komme ich mal ab und zu da runtergeflogen und so. Ich gehe nicht mit. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, geht nicht. Und 14 Tage später war er wieder hier.
Der wollte sie unbedingt haben, kann man sagen.
Er war 3 oder 4 Mal da.
Ja.
Und meine hat dann immer auf Abwehren gemacht. Und ich habe dann überlegt und habe gesagt, wenn du da alleine runtergehst, geht die Ehe kaputt. Und wenn es mir finanziell schlecht gegangen wäre und ich hätte Schulden oder sowas gehabt, dann hätte ich es vielleicht gemacht. Aber da es mir gut ging und ich wollte auch nicht, dass wir jetzt 4 Jahre getrennt wären, habe ich dann gesagt, nein, ich mache es nicht. Ne? Ich hätte also auf einen Schlag so viel Geld verdient wie in, von 63 bis 14 Jahren bis 77. Ne? Aber im Nachhinein sage ich, es war der richtige Weg. Ne?
Und Sie sind immer in Köln, im Rheinland, in Troisdorf geblieben.
Das hat mir auch viele Vorteile gebracht, weil ich hier alle Menschen kenne. Und es geht ja nicht nur immer um Vorteile, man muss sich einfach wohlfühlen. Und ich fühlte mich ja auch damals wohl. Aber wenn ich finanziell in der Situation gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht machen müssen. Es war viel Geld.
Zu Ihrem runden Geburtstag vor 2-3 Jahren haben wir die Kollegen vom Geißbock-Echo ein extra Sonderheft für Sie gemacht, wo ganz viele verschiedene Wegbegleiter Grußworte geschrieben haben. Und ich bin über eins ein bisschen schmunzelnd gestolpert. Das war Club-Ikone Toni Schumacher, der einen sehr netten, fast einen Liebesbrief geschrieben hat, würde ich sagen. Und da ist eine Frage drin, die entsprechend unbeantwortet blieb. Die würde ich jetzt gerne mal zitieren. Und zwar schreibt der Toni, schauen wir dann. Du warst der perfekte Mittelfeldspieler und Kapitän. An eine Sache kann ich mich jedoch nicht erinnern. Hast du jemals ein Kopfballtor gemacht? Smiley, schreibt er dazu.
Ich glaube, ja.
Ich würde auch fast sagen, bei der Anzahl Tore.
Ja, eins in München beim Sepp Maier, eine lange Flanke und ich mit dem Kopf da oben. Aber der Toni hat recht, das war nicht meine Priorität. Ich habe schon versucht, mehr unten rumzuspielen. Ja.
Mit dem linken Außenrist.
Ja.
Wir haben eben gesehen, beim Reinkommen hier zum Bürogebäude ist direkt ein Tennisclub nebenan. Gehen Sie da ab und zu auch mal schlagen, den Tennisball?
Für mich. Und da kriege ich immer Stress mit meinen Freunden. Wenn die dann Golf spielen und Tennis spielen, sage ich immer, seid ihr eigentlich bekloppt. Es gibt kein schöneres Spiel als Fußball, weil da kannst du alles machen. Da kannst du dich erfreuen, wenn du Tore machst oder dribbeln. Du kannst schimpfen ohne Ende, du kannst dribbeln. Es gibt nichts Schöneres. Wenn ich zum Beispiel, ich gehe 2-mal in der Woche zum Training, und wenn ich zu Hause am Wochenende laufe dann noch dazu, weil ich einfach mein Gewicht halten will und so. Ich habe 70 Kilo gehabt, jetzt habe ich 68. Und
topfit wie nie.
Ich will mich bewegen. Wenn ich dann laufe, das sind so 5 Kilometer bei mir zu Hause, dann sage ich nach 300 Metern, boah, scheiße, hör auf, kein Bock mehr, nee. Und lauf dann weiter. Und will diesen Schweinhund überwinden, ne? Und komm zu Hause an, bin ich ganz happy. Und sag, boah, hast du den inneren Schweinhund überwunden? Beim Fußball könnte ich 3 Stunden spielen, wenn ich die Kraft hätte, ne? Fußball ist das schönste und faszinierendste Spiel, was es überhaupt gibt. Tennis, du schlägst gegen den Ball und immer gegen den Ball. Golf, du rennst 300 Meter, dann schlägst du mal, dann gehst du wieder 300 Meter. Hab beides versucht. Konnte meine Begeisterung nicht irgendwo in Bewegung bringen.
Ne? Ein Leben für den Fußball kann man, glaube ich, zusammenfassen.
Ja. Fußball ist, aber das sieht man ja auch. Wenn man sieht, wie die Menschen in Köln, wie die, obwohl wir zweite Liga spielen oder gegen Kräuter Fürth oder gegen Regensburg, da kannst du 100.000 Karten verkaufen. Das ist unvorstellbar. Das heißt nicht nur, von denen haben ja nicht alle Fußball gespielt. Der Fußball ist so stark und so dominant, der drückt alle anderen Sportarten gegen die Wand. Weil die Menschen einfach, ja, es ist schön, Fußball ist schön. Deshalb, also es kam für mich immer nur, ich habe das andere dann natürlich wie alle anderen auch versucht, aber konnte meinen Sport nicht ersetzen.
Können Sie sich erklären, warum das in Köln noch mal besonderer ist, warum die Menschen da so leidenschaftlich beim FC vor allen Dingen dabei sind?
Liegt vielleicht an unserer Mentalität des Rheinländers, der hier so denkt und so ist. Aber es liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir mal ein ganz, ganz großer Verein waren. Und von da geht die Entwicklung weiter. In der Zeit, wo wir zu der absoluten Spitzenmannschaft oder wir die Mannschaft waren, da sind die Alten so mit 30 oder was mit ihren Kindern hingegangen. Und dann sind die Kinder danach hingegangen. Die Tradition ist für so einen Club natürlich gewaltig. Das ist gewachsen. Ne? In meiner Zeit ist der Vater mit seinen Jungs, die waren dann 10 Jahre, und dann der Autor war tot, dann sind die weiter, mit ihm weiter, alleine mit ihren Kindern wiedergegangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir mal wirklich, was ja schwierig ist, mal wieder ganz da vorne dabei sein könnten, da könnten wir hier 200.000 Menschen jedes Spiel hinbringen. So groß ist diese Begeisterung. Natürlich ist auch unsere Mentalität hier, 3 Spiele oder 1 Spiel Regensburg, dann sagen alle, da kannst du ja nicht mehr hingehen. Ne? Und dann verlieren wir noch 3 Mal und steigen nicht auf. Ach, scheiß Verein. Dann beginnt die neue Saison, 3. Spiel, dann rennen sie alle wieder hin. Ne? Diese Begeisterung für diesen Club, die ist einfach nicht zu brechen. Ne? Ich glaube, das tut allen weh. Uns dreien auch, wenn wir wieder mal da absteigen. Aber ich glaube, das kann die Liebe zu diesem Club schwer brechen, das Verhältnis zu den normalen Menschen, die da sind und die einfach nur hingehen, weil es ihr Club ist und weil sie Spaß dran haben. Ne?
Auf dass diese Tradition niemals endet. Wolfgang Overath, wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Ja, in diesem Gespräch.
Wir sind durch.
Wir haben noch 3 Fragen zum Abschluss.
Ja, gut, dann
die
kann
sich
ich ja selbst bestimmen, ob du da eine Antwort kriegst oder nicht.
Okay, die Zeit läuft. Die Fragen hat bis jetzt jeder Gast in diesem Format beantwortet.
Ja.
Die erste Frage ist so einfach wie simpel. Was machen Sie heute noch so? Wie sieht der restliche Tagesablauf heute aus?
Ich bin ein Mensch, der ohne Aufgaben, glaube ich, nicht gut zurechtkommt. Ich könnte mir kaum vorstellen, den Tag über zu Hause bei mir zu Hause zu sitzen und denen, die da arbeiten, auf den Wecker zu gehen. Das wäre mir viel zu langweilig. Ich bin jeden Tag in meinem Büro und wir bauen viel und machen viel und so. Und ich bin ja dem da oben ziemlich nah.
Dem Herrn Gott.
Von meinem Glauben und von meiner Einstellung her. Und der hat's gut mit mir gemeint. Ich habe in meinem Leben alles erreicht, was man erreichen konnte. Im Sport, mehr kann man nicht erreichen. Ich glaube, ich bin der einzige Spieler, glaube ich, in Deutschland, der Erster, Zweiter, Dritter geworden ist und alle Spiele gemacht hat.
Das ist Fakt.
Das ist schon mal was. Ich habe im Sport alles erreicht. Ich habe in meinem Leben, da ist ja kein Beruf, in dem, was ich gemacht habe, unheimlich viel erreicht. Ich habe eine wunderbare Familie, 3 Kinder, traumhafte Kinder und Gesundheit. Ich habe Glück gehabt bis zum heutigen Tag. Also ich habe nur auf der Sonnenseite gestanden, habe aber erlebt die ersten 12, 13, 14 Jahre, wie schwer das Leben sein kann. Bei meinen Eltern. Und was sie gemacht haben, die sind nur zu bewundern. Und aber vielleicht war die Situation auch Motivation oder diese Situation auch eine Motivation für mich, um zu lernen. Du musst dich durchspeisen, du musst kämpfen. Heute, die heutige Generation hat es ja da ein bisschen einfacher. Wenn da was Geld zu Hause ist, dann ist man eben nicht mehr vielleicht bereit, alles zu geben. Ne? Und ich komme aus dem Elternhaus, wo es sehr schwer war und wo die um alles kämpfen mussten. Wenn ich zu Hause auf der Straße am Spielen war, wusste ich immer um den 15. Die Mama am Fenster, komm. Dann kam ich, musste aufhören, Zettel in die Hand, 200 Meter weiter war ein Lebensmittelladen, anschreiben lassen. Bis mein Vater dann am ersten wieder mit dem Geld kam. Und das prägt vielleicht ein. Mhm. Vielleicht hat mich das nicht nur im Fußball geprägt, dass ich brauchen will und muss und tue, sondern auch in meinem Leben. Und deshalb bin ich denen auch für dieses Geschenk unerhört dankbar. Und der da oben, der hat's gut mit mir gemeint. Ich habe auf der Sonnenseite nur gelebt und bin dankbar und zufrieden und mache auch aus diesem Grunde eine ganze Menge für arme, kranke Kinder, für Obdachlose. Mache seit 27 Jahren, habe einen Fonds, wir haben 5-6 Millionen da reingeholt, alles über Freunde, Geld geholt. Und dann lässt, ich bin auch der Meinung, das ist die Aufgabe von denen, denen es besser geht, für die anderen zu sorgen. Manche unten sind es auch selbst schuld. Nein, aber den meisten muss man helfen, die bereit sind, aber nicht können, krank sind oder irgend sonst was haben. Und ich glaube, das muss die Aufgabe von denen sein, denen es besser geht, dass man den anderen dann hilft. Und der hat mich mit 81 Jahren noch Fußball spielen lassen.
Sensationell.
Und auch diese Dinge mehr. Und meine Zeit ist ja nicht mehr allzu lange, wenn du mal über 80 bist. Aber ich kann nur zurückblicken, dankbar und zufrieden und hoffe, dass es noch ein paar Jahre geht.
Vielleicht haben Sie ja die vorletzte Frage dann schon beantwortet. Die lautet nämlich immer, was wollen Sie in Ihrem Leben noch erreichen?
Nichts mehr.
Alles erreicht.
Alles erreicht. Alles. Alles.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist für Sie der erste FC Köln?
Habe ich so viel gerade in dem Interview drüber geredet. Kannst du dir selbst raussuchen. Ein Satz, das war mein Verein, ist mein Verein und wenn wir absteigen in die Amateurliga, wird es immer mein Verein auch noch bleiben.
Dann möchte ich, bevor wir hier im hohen Bogen rausgekickt werden, weil wir überzogen haben, bedanke ich mich sehr fürs Gespräch, hat großen Spaß gemacht.
Ja.
Alles Gute und bis bald.
Machst es ja ganz passabel, aber ob der FC damit weiterkommt mit dir, das ist die große Frage.
Auf dem Platz sicherlich nicht.
Das ja, das meinte ich ja, dass man dich vielleicht einsetzen kann.
Nee, dritte Mannschaft höchstens.
Dritte
Mannschaft.
Vielleicht kann ich ihn mal bei uns in der Halle mal einladen. Da kann man dich ja mal testen, oh, was du kannst.
Da muss ich
ist
aber die Beine zusammenbinden.
Dein Freund oder dein Feind?
Ich bin eher Kategorie Christian Wörns, genau. Oh,
ja,
Wadenbeißer.
Ja. Dann kannst du bei uns schon wenig da, wenn du, der Ball muss dein Freund sein. Du musst da nicht da drauf gehen. Der Ball, der muss dir gehorchen.
Mein
Außenriss und das und dribbeln und so.
Nee.
Das ist so.
Mein Talent ist es, den anderen diese Freude madig zu machen.
Naja, wie wir am Ende sind.
Herr Oberrat, machen Sie Jod.
Ja, gleiche für dich und für dich auch.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, mehr Infos auf fc.de.